Ich möchte heute noch einmal so auf einen Aspekt von der Lust am Herrn oder der Freude am Herrn eingehen. Wir haben uns ja die letzten zweimal schon damit beschäftigt, ja, wie es im Psalm 37, Vers 4 steht, und habe deine Lust oder deine Freude am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich hatte es auf dem Herz bekommen, einen ganz speziellen Aspekt der Freude am Herrn, was die in unserem Leben macht, heute zu bringen. Und es geht heute darum, dass die Freude am Herrn uns hilft, auch in Zeiten von Anfechtung und Bedrängnis standhaft zu bleiben, ausdauernd an Gottes Verheißungen festzuhalten, bis der Durchbruch da ist. Also die Freude am Herrn ist gerade auch in Zeiten der Anfechtung, der Bedrängnis, wenn wir das erleben, sehr wichtig und sehr hilfreich, damit wir standhaft bleiben können. Und die Bibel hat eine erstaunliche Menge darüber zu sagen, gerade auch im Neuen Testament.
Ich lese euch mal einen Vers vor, Jakobus 1, Vers 2. Da steht: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also, meine Brüder, gilt übrigens für die Schwestern auch, meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so normalerweise ist das nicht meine erste Reaktion, wenn Probleme kommen, dass ich mich freue. Also, ich denke, das geht den meisten so. Es ist also in gewisser Weise etwas herausfordernd, wenn es hier heißt, dass wir in Anfechtungen oder Prüfungen geraten, dann sollen wir das als Freude achten. Wir sollen uns nicht freuen, sozusagen über die Anfechtung selbst, sondern wir sollen uns deswegen darüber freuen, weil wir schon wissen, dass Gott uns da heraushelfen wird. Ja, Wolfhard Marges hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Probleme sind ein Segen, Fragezeichen, und hat dann das so gesagt, die Standardreaktion, die er empfiehlt, wenn ein Problem kommt, ist zu sagen, Halleluja, Gelegenheit für ein Wunder. Ja, ohne Probleme gibt es keine Notwendigkeit für Wunder. Und wenn wir anfangen, darüber zu reden, dass es auch Probleme gibt, gibt es manchmal so zwei Extremansichten so bei Christen. Auf die Frage, haben wir als Kinder Gottes überhaupt noch Probleme? Manche sagen, eigentlich erwarte ich, wenn ich ein Kind Gottes bin, dass ich keine Probleme mehr habe. Das ist aber nicht so die Realität. Wir merken, dass wir manchmal sogar noch mehr Probleme haben, mehr Herausforderungen, weil wir Christen sind. Und Jesus hat das selbst gesagt, als er diesen Abschnitt gemacht hat über das Sorgen. Am Ende hat er gesagt, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Also jeder Tag hat seine eigene Plage. Das liegt einfach daran, dass wir in einer Welt, in einer gefallenen Welt, wie es die Bibel sagt, in einer gefallenen Schöpfung leben. Am Anfang war alles gut und alles schön, als Gott die Welt geschaffen hat, als Adam und Eva da waren. Und es war leicht für sie zu leben. Sie mussten nicht hart arbeiten für ihren Unterhalt. Gott hat alles im Garten wachsen lassen, was sie brauchten. Aber dann haben sie sich von Gott abgewandt. Sie haben der Einflüssung des Teufels geglaubt, dass Gott ihnen was Gutes oder das Beste vorenthält. Und haben sozusagen sich dem Satan unterstellt, indem sie seinen Worten und seinen Ratschlägen gefolgt sind, entgegen den Worten und den Geboten Gottes. Und die Bibel sagt ganz klar, dass in dem Moment der Teufel sozusagen zum Gott oder zum Fürst dieser Welt wurde, wie es Jesus gesagt hat. Er hat diese Welt verdorben, Er hat sein Wesen in diese Welt hineingebracht. Jesus hat mal gesagt, der Dieb kommt nur, und damit hat er den Teufel gemeint, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und wir sehen das in dieser Welt. Wir sehen die Überreste der guten Schöpfung Gottes. Wir sehen das Schöne in der Natur. Wir sehen, wenn du dir das anschaust, einen Sonnenaufgang, oder wenn du dir anschaust, wie eine Pflanze konstruiert ist oder wie der Mensch geschaffen ist, wenn du dir all das anschaust, dann siehst du diese Herrlichkeit noch. Und gleichzeitig siehst du dieses andere Wesen, das der Teufel übergestülpt hat, in Katastrophen, in unglaublicher Grausamkeit, die auch in der Natur vorkommt. Und ebenso beim Menschen. Du kannst noch sehen, der Mensch, dass er ursprünglich fürs Gute festgelegt war, er ist fähig, selbstlos zu handeln, er ist fähig, künstlerisch tolle Dinge zu machen. Und gleichzeitig siehst du aber auch dieses zerstörerische Wesen, diese Natur des Teufels, die ihn geprägt hat, wie der Mensch zu unglaublichen Grausamkeiten fähig ist, gegenüber seinen Mitmenschen, selbst gegenüber den engsten Mitmenschen. Und wir sind als Christen immer noch in dieser Welt und müssen uns mit diesen Problemen, die aufgrund dieser gefallenen Schöpfung an uns herantreten, auch auseinandersetzen, uns mit ihnen herumschlagen. Aber wir sind da nicht so in einer, wie es manchmal leicht hineinkommt, wenn man so darüber redet, in einer ängstlichen, defensiven Verliererposition, sondern als wir Kinder Gottes wurden, ist etwas mit uns passiert. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, Gott hat uns errettet aus der Autorität der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, in dem Moment, wo du ihm dein Leben gegeben hast und ein Kind Gottes wurdest, ist gleichzeitig die Macht der Finsternis über uns gebrochen worden. Die Finsternis hat keine Autorität mehr über uns. Aber wir sind noch in der Welt. Ich habe das schon öfter gesagt, das ist so wie ein Botschafter. Ein Botschafter ist im fernen Land, aber die Gesetze dieses Landes haben keine Autorität über ihn. Er muss sich diesen Gesetzen nicht unterwerfen. Und ebenso ist es auch für uns. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir müssen uns dem nicht unterwerfen. Und wir können da auch Jesus als Vorbild nehmen. Als der Sturm kam und das Boot zu kentern drohte, hat Jesus nicht sich dem Sturm unterworfen, sondern hat dem Sturm widerstanden und der Sturm musste sich legen. Eine andere Ansicht ist, okay, wir haben als Christen viel zu erleiden und das müssen wir einfach so hinnehmen. Ich meine, das habe ich jetzt schon ein bisschen widersprochen. Aber es gibt so diese Stelle, Psalm 34, Vers 20, die man öfters hört, wenn man so das freudig bezeugt, dass Gott mir aus allen Problemen hilft, wo es dann heißt, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Und das, ich habe das von verschiedenen Seiten schon vorgehalten bekommen, dass die immer sagen, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Und ich sage dann immer, lest einfach weiter. Da steht nämlich, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Ja? Es steht hier nicht, der Gerechte muss viel Böses erleiden und ab und zu rettet ihn der Herr, sondern aus allem rettet ihn der Herr. Also wir haben viele Herausforderungen, aber der Herr möchte uns retten. Er möchte uns jedes Mal heraushelfen. Und eigentlich ist dieser Vers gar nicht so sehr auf uns gemünzt, sondern das ist eine Prophetie auf Jesus. Ja. Also immer wenn du siehst, man sieht es an dem Vers, vorher ist im Plural geredet von den Gerechten und danach im Singular, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Meistens, wenn du in der Bibel sowas bemerkst, dass in einem Abschnitt plötzlich ein Singular gewechselt wird, geht es um eine bestimmte Person. Und wenn du den nächsten Vers noch dazu nimmst, dann weißt du auch, um wen es sich handelt. Da steht, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Dieser nächste Vers, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, wird im Johannesevangelium zitiert bei Jesu Kreuzigung. Als Jesus am Kreuz hing, das war ja an einem Freitag, Und gegen Abend haben die Juden dann den Statthalter Pilatus gebeten, ja, die Beine der Gekreuzigten zu zerbrechen, damit sie schneller sterben, damit sie bis zum Abend tot sind, damit sie abnehmen können. Weil am nächsten Tag war ein großer Festtag und sollte kein Gekreuzigter, weil es laut der Aussage der Bibel ein Verfluchter ist, wer am Holz hängt, sollte eben kein Gekreuzigter, kein Verfluchter auf dem Land bleiben über diesen großen Festtag. Und dann haben sie die Beine zerbrochen der zwei anderen, die mit Jesus gekreuzigt waren, und kamen sie zu Jesus, haben festgestellt, dass er schon tot war und haben ihm deswegen die Beine nicht zerbrochen, haben nur mit einer Lanze nochmal zur Bestätigung sein Herz durchbohrt, dass er wirklich tot ist. Und Johannes schreibt dann, das ist geschehen, damit sich diese Schriftstelle erfüllt, und er nimmt diese Schriftstelle hier, bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Das ist einer dieser vielen Verse im Alten Testament, die schon auf Jesus hinweisen. Und warum musste Jesus viel Böses, viel Leid erleiden? Er hat es für uns erlitten. Das ist die Basis für unsere Erlösung, das ist die Basis für alles, was wir im neuen Bund von Gott bekommen, dass Jesus das Böse erlitten hat, damit wir es nicht länger erleiden müssen. Und wir sehen das ganz besonders in Jesaja 53, in diesem großen Kapitel über Jesus, diese großartige Prophetie, was mit Jesus passiert ist. Ja. Ich lese mal ein paar Verse vor, es ist immer gut, das nochmal sich zu verinnerlichen. Da steht es: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Und Vers 9, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Und im letzten Vers steht es dann auch noch: Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und von die Übeltäter gebetet hat. Also allein in diesem Kapitel gibt es ganz viele Verheißungen, die sich in Jesu Leben erfüllt haben. So viele, dass man lange Zeit gar nicht geglaubt hat, dass das Kapitel echt ist, sondern so im 18., 19. Jahrhundert behauptet hat, es hätten die Christen einfach hineingeschrieben. Das konnte man damals auch leicht sagen, weil man einfach keine alte Abschrift von Jesaja hatte, die vor Jesus entstanden war, wobei es schon damals eigentlich keinen logischen Sinn gemacht hat, weil es ist genau dieselbe Schrift wie sonst. Aber man hat inzwischen in den 50er Jahren, letztes Jahrhundert in Qumran, hat man eine Schriftrolle von Jesaja gefunden, die 200 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Und da steht es genauso drinnen. Man sieht immer wieder, wie so die Kritiker und die das leugnen, immer wieder, widerlegt werden. Aber wir sehen hier, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir sehen hier, Jesus hat für uns das getragen. Er nahm unsere Strafe, die Strafe für die Sünde auf sich, damit wir Vergebung hätten, damit wir Frieden mit Gott haben, damit wir Gerechtigkeit haben. Er nahm die Verachtung auf sich und er nahm die Einsamkeit auf sich, damit wir Annahme haben, damit wir nie wieder allein sein müssen. Denk dran, was Jesus gesagt hat am Kreuz. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Einsamkeit, er hat diese Trennung erlebt, damit wir keine Einsamkeit mehr haben, damit wir diese Versöhnung haben mit Gott. Er trug unsere Schmerzen, er trug unsere Krankheit, damit wir durch seine Wunden Heilung empfangen können. Das Kreuz ist sozusagen Gottes großer Tauschplatz. Jesus hat unser Leid auf sich genommen und hat uns den Segen und das Heil erworben. Und das ist die Basis, auf der unser Glaube beruht. Das ist die Basis, auf der wir zu Gott kommen und ihn bitten, in den Nöten, in den Problemen, in den Herausforderungen, dass er uns da heraushilft. Und wenn du dir das anschaust, dann kannst du voller Zuversicht und voller Vertrauen zu Gott kommen und ihn bitten, dass er dir heraushilft aus diesem Problem, aus dieser Not, aus dieser Herausforderung, die gerade vor dir liegt. Und kannst deswegen auch sagen, okay, ich habe hier ein Problem, aber ich achte es für Freude, weil ich weiß, Gott hilft mir heraus. Und weil ich weiß, das ist die Gelegenheit, dass ich ein Wunder erlebe. Aber es steckt noch viel mehr drinnen. Lass uns das nochmal schauen. Mein Jakobus 1, Vers 2, da steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Es geht darum, wenn ich erlebe in meiner Anfechtung, dass mein Glaube wirkt. Ja, ich bitte Gott im Glauben und er antwortet und hilft mir heraus. Dann bewirkt das in mir standhaftes Ausharren, sagt Jakobus hier. Es bewirkt in mir Standhaftigkeit. Das heißt nicht unbedingt, dass es lange dauern muss. Das ist auch schon, wenn es nicht lange dauert. Also ich bete und ich erlebe, Gott hilft mir heraus und dadurch bekomme ich diese Standhaftigkeit, weil ich es erlebt habe, Gott hat mir geholfen. Und dieses Ausharren, diese Standhaftigkeit ist ganz wichtig in unserem Glauben und in unseren Gebeten. Hebräer 10, Vers 35 steht das. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Du hast ein Problem, du gehst im Glauben zu Gott, ja, und bleibst standhaft auf dieser Verheißung Gottes stehen und erlebst, ja, Gott lässt dich nicht lumpen, er tut das, was er mir versprochen hat, er hilft mir heraus, ich erlebe diese Erfüllung, dadurch wird meine Standhaftigkeit und meine Hoffnung, meine Zuversicht noch stärker und letztendlich führt es dazu, dass ich immer mehr in diese, ja, dass ich vollkommen und vollständig bin, wie es Jakobus sagt, und ich das erlebe, dass es mir an nichts mangelt. Und das hilft mir dann, das zu tun, was danach steht in den Versen. Wir sollen im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Gott fordert uns immer wieder auf, im Glauben festzustehen. Und uns nicht hin und her werfen zu lassen von dem, was wir sehen, von dem, was wir gerade wahrnehmen, sondern fest zu bestehen und zu beharren auf seiner Verheißung, auf dem, was er uns versprochen hat. Und dass diese Fähigkeit wächst mit jedem Mal, wo wir das erleben. Unser Glaube wird dadurch stärker und unsere Standfestigkeit wächst. Wir sehen das auch, ein gutes Beispiel dafür sehen wir an Abraham. Abraham ist ja unser Vorbild auch im Glauben. Und da steht es in Römer 4, Vers 17 von Abraham, ja, Vers 16 lesen, sondern, also da geht es um den Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wir können das hier bei Abraham sehen. Er war 100, seine Frau war 90. Die Chance, dass sie noch ein Kind bekommen, war verschwindend gering. Ich denke, das können wir alle aus unserer Erfahrung wissen. Ja, also ich kenne keine 90-Jährige, die nochmal schwanger geworden wäre. Ich denke wahrscheinlich von euch auch keiner. Also es gab keine Hoffnung mehr, aber er hat trotzdem Hoffnung gehabt. Er hatte eine Zusage von Gott, ja, der zu ihm gesprochen hat. Er wusste, dieser Gott ist fähig, Wunder zu wirken. Er wusste, der spricht die Dinge aus und dann geschieht es. Und deswegen hat er nicht auf das Äußere geschaut, er hat nicht auf seinen Leib geschaut, sondern er hat die Verheißung Gottes im Blick behalten. Er hat Gott die Ehre gegeben. Und dadurch hat er das erlebt, wie diese Verheißung in seinem Leben sichtbar wurde. Und für uns, wie kann uns Gott dabei helfen? Also wir haben jetzt gesehen, Anfechtungen, Probleme, Herausforderungen sollen wir mit Freude annehmen, weil wenn der Glaube bewährt ist, es unsere Standhaftigkeit stärkt, was wieder zu mehr Hoffnung für die Zukunft führt und es uns leichter macht, in der nächsten Herausforderung wieder standhaft festzustehen. Aber da gibt es noch mehr. Im 2. Korintherbrief 1, Vers 3 steht etwas und damit kommen jetzt mehr in diese Richtung, wie uns auch die Freude am Herrn da hilft. Da steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Oder aller Ermutigung, das Wort heißt eigentlich mehr Ermutigung als Trost. Der uns ermutigt in all unser Bedrängnis, damit wir die ermutigen können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch die Ermutigung, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Ja, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unsere Ermutigung. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurer Ermutigung und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung oder im standhaften Ausharren in denselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir ermutigt, so geschieht es zu eurer Ermutigung und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch an der Ermutigung. Also es heißt hier, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit oder des Erbarmens und der Gott aller Ermutigung. Also Gott ist voller Erbarmen erst einmal. Er weiß, was wir durchmachen. Und er ist nicht da, dass er sagt, okay, jetzt reiß dich zusammen und beiß die Zähne zusammen und geh durch, sondern er hat Erbarmen und er sagt, ich will dich ermutigen. Gott möchte dich inmitten deiner Bedrängnis ermutigen, dir Mut zusprechen, dich mit seiner Liebe überschütten, damit du Ermutigung erfährst und dadurch diese Rettung erfährst. Und das Wort für Rettung hier ist wieder dieses Wort, was von Sozo kommt, Soteria, was nicht nur Errettung heißt, sondern auch Heilung, Befreiung, Bewahrung, Schutz, Heil. Ja. Gott möchte uns also mitten in unserer Bedrängnis ermutigen. Und es kann manchmal sehr herausfordernd sein. Und manchmal spielt unsere Seele verrückt, wie sie Christi gesagt hat. Was sie mir übrigens erst gesagt hat, nachdem ich schon festgelegt habe, worüber ich predige. Also, aber Gott möchte uns ermutigen. Ja, gerade wenn die Bedrängnis kommt, möchte er uns ermutigen, damit wir standhaft feststehen können. Und dann bei Paulus in Vers 8, folgendes sagt er dann, beschreibt er eine Situation, wo sie so verzweifelt waren, dass sie eigentlich dachten, ja, da kommen wir nicht mehr lebend raus. Ja, sie waren in einer Verfolgungssituation offensichtlich, wo sie dachten, da kommen wir nicht mehr raus. Und er schreibt so schön, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, und das ist eigentlich das Wort, das er da verwendet, das ist das für einen offiziellen amtlichen Bescheid, ja, der Regierung. Also sozusagen, es hat sich für sie so angefühlt, wie wenn sie einen offiziellen amtlichen Bescheid hätten, da kommst du nicht mehr lebend raus. Und schreibt dann, das hat uns, Gott hat das auch genutzt, damit wir nicht uns auf uns selbst vertrauen, auf uns selbst verlassen. Und er hat uns herausgerettet, sagt er. Und er rettet uns immer noch. Und dann sagt er, und wir haben auch die Hoffnung, dass er uns auch weiterhin retten wird. Also er hat es erlebt, wie Gott sie getröstet hat, wie er sie gestärkt hat, wie er sie herausgerettet hat. Und er sagt, deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass das auch so weitergeht, dass er mich immer wieder rausrettet. Und solche Erlebnisse können wir auch manchmal haben. Ich weiß noch, wie ich in Berlin vor vielen Jahren eine Arbeitsstelle gesucht habe nach der Bibelschule und 3 Monate lang keine Arbeitsstelle gefunden habe. Und das Problem war, ich habe auch 3 Monate lang nichts verdient und ich bekam keine Arbeitslosenhilfe, keine Sozialhilfe. Die Ämter haben sich alle quergestellt und musste mich für die 3 Monate sogar noch privat krankenversichern. Also ohne Einkommen, aber privat krankenversichern. Das ist eine tolle Logik, aber das hat dann nochmal gut 300 Mark im Monat dazu gekostet. Das waren ja damals noch D-Mark-Zeiten. Oder war schon Euro? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sozusagen, ich hatte keine Ersparnisse, ich hatte einen Dispo-Kredit und nach 3 Monaten war der Dispo-Kredit verzehrt. Und das, obwohl mir die Krankenkasse sogar die Beiträge gestundet hat. Also nur für das Miete und Essen praktisch, so viel Dispo hatte ich halt nicht, ging das drauf und ich war da richtig verzweifelt. Und ich habe das auch so gemerkt, wie man so in diese Verzweiflung hineinkommt. Und in dieser Verzweiflung fängst du dann an, nach jedem Strohhalm zu greifen. Also du fängst dann an, jeden zu löchern, ob er nicht irgendeine Arbeitsstelle kennt, und bewirbst dich dann auch auf völlig andere Hilfsjobs in jedem Bereich, der irgendwie da auftaucht. Und alles hat sich immer wieder zerschlagen und ich kam immer mehr in diese Hektik hinein. Und irgendwann dann habe ich dann, während ich gebetet habe, die Gebete haben sich dann oft um diese Situation gedreht, während ich gebetet habe, habe ich dann gemerkt, wie Gott mich da rausgezogen hat, wie er gesagt hat, hör auf, dir ständig darüber einen Kopf zu machen und komm in meine Gegenwart, komm in meine Ruhe. Und ich habe das dann erlebt, wie ich angefangen habe, Gott anzubeten und wie ich wirklich in diesen Frieden hineinkam, so ein übernatürlicher Frieden, so eine übernatürliche Ruhe, die so nachdem ich so angefangen habe, so Gott anzubeten, sein Wort zu lesen, ihn zu erheben, so nach 1-2 Stunden kam ich so in diese Ruhe hinein. Und ich weiß nicht, ob das gleich am ersten Tag war oder nachdem ich das ein paar Tage so erlebt habe. Dadurch wurde ich wieder offen, auf Gott zu hören, und Gott hat mir eine Lösung dann gezeigt, wie ich ein Fahrzeug bekommen kann, kostenlos. Das ist so ein 50er Motorroller von meinem Vater, dass ich mir den nach Berlin schicken lassen kann, weil ich eine Arbeitsstelle hatte, die mich halt nicht genommen haben, weil ich kein Auto hatte, um von einem Patienten zum anderen zu fahren in der Pflege. Und ich habe dann dort angerufen und habe gefragt, ob das in Ordnung geht. Und die haben gesagt, ja, das geht in Ordnung, wir müssen halt auch im Winter fahren und sich bis dahin ein Auto besorgen. Gutes Geld, um mir bis dahin ein Auto zu besorgen, hatte ich nicht. Ich hatte auch keinen Autoschrauber an der Hand, der mir ein Auto für 500 Mark zurecht hätte schrauben können. Aber ich habe den Herrn an meiner Seite gehabt und ich konnte den ganzen Winter über mit dem Roller fahren, was ein Wunder war. Und Gott hat mich gesund erhalten, was das zweite Wunder war. Ja, wenn du badest jemanden mit 40 Grad Wasserdampf und danach steigst du auf den Roller und fährst zum nächsten bei Minustemperaturen, Ich meine, es gibt gute Kleidung. Ich hatte dann auch mir schon vernünftige Kleidung gekauft. Aber es war trotzdem Bewahrung. Es gab Eisregen. Klugerweise hat er erst angefangen, als ich schon auf dem Heimweg von der Arbeit war. Und dann kam ich noch nach Hause. Als es mal so viel geschneit hat, dass ich nicht fahren konnte, hatte ich eine andere Tour, wo alle Leute genau am Bahnhof der U-Bahn wohnten. Also ich konnte von einer U-Bahn-Station zur anderen fahren und musste nicht praktisch umsteigen und hin und her fahren. Also Gott hat mich da echt durchgeführt. Im zweiten Winter ging das nicht mehr so gut, aber da konnte ich mir dann ein Auto ausleihen. Und dann hat mir Gott auch eine andere, bessere Arbeitsstelle gegeben. Aber das zeigt es so. Und die Herausforderung für uns ist eben, und damit kommen wir zu dem zurück, was ich das letzte Mal schon sagte, die Herausforderung ist, wo wende ich mich hin in dieser Situation, wo ich mich so schlecht fühle? Wo Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von den Menschen sucht und die Ehre von Gott nicht sucht? Gerade in diesen Situationen, wo suche ich meine Füllung, wo suche ich meine Ehre? Ja? Begebe ich mich hinein in dieses Selbstmitleid und in dieses Bedauern, dass ich mich selbst bedauere oder dass ich anderen Leuten das erzähle in der Hoffnung, dass sie mir über den Kopf streichen und sagen, ach du Armer, das wird schon wieder. Das wäre so die eine Möglichkeit. Oder versuche ich es aus eigener Kraft zu lösen, indem ich voller Panik überall herumrenne und versuche die Lösung zu finden. Oder was manchmal auch so gemacht wird, dass man dann Probleme glorifiziert und so sagt, okay, ist eine besondere Auszeichnung für Gott, dass ich ständig solche Probleme habe, weil er wusste, nur ich kann das, nur ich bin stark genug, um da festzustehen bei all diesen massiven Problemen. Also ich übertreibe das ein bisschen, aber das sind so die Methoden, wie uns, ja, unser eigener Stolz und der Teufel versucht, uns da hineinzuführen, uns dahin führt, eben Ehre zu suchen bei Menschen, bei uns selbst. Aber nicht die Ehre bei Gott. Gott möchte uns ehren. Und in diesen Situationen ist es ganz wichtig, sich dann bewusst zu sagen, nee, ich verzichte auf all diese Methoden und ich wende mich zu Gott hin. Ich suche seine Gegenwart. Ich komme zu ihm und lass mir von ihm seine Liebe zusprechen. Lass mir von ihm seinen Wert zusprechen. Lass mir von ihm das sagen, was ich vielleicht in der Situation gar nicht glauben kann, dass ich in Ordnung bin. Dass ich wertvoll bin, dass ich kostbar bin und erlebe das, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Und wir sehen dieses Prinzip auch im dritten Johannesbrief, Vers 2, wo es heißt, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das erste ist, unserer Seele soll es wohlgehen. Durch dieses Erleben von Gottes Gegenwart, durch dieses Erleben von Gottes Frieden, von seiner Ruhe. Und dann fängt Gott an, auch uns in den anderen Dingen um uns herum Wohlergehen zu geben und uns Gesundheit für unseren Körper zu geben. Aber erstmal möchte er uns innerlich berühren. Und es gibt noch, es gäbe eigentlich noch zwei Stellen, aber lass mich noch eine Stelle bringen, wo es noch praktischer dargestellt wird, was wir machen können. In Römer 15, da steht in Vers 5, in Vers 5 wieder, der Gott des Ausharrens und des Trostes, also wieder das Wort für Ermutigung, der Gott des Ausharrens und der Ermutigung. Gott ist der Gott des Ausharrens und der Ermutigung. Das heißt, Gott ist derjenige, der dir Standhaftigkeit gibt, Festigkeit und der dich ermutigt. Und in Vers 4 sehen wir im Vers davor, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermutigung der Schriften Hoffnung fassen. Also wie erleben wir diesen Gott des Ausharrens und der Ermutigung? Ja, durch das Ausharren und die Ermutigung, die Schrift uns schenkt, die das Wort Gottes uns schenkt. Das Wort Gottes schenkt dir auf übernatürliche Weise Ausharren, die Fähigkeit auszuharren und Ermutigung. Und das können wir bewusst nehmen, indem wir uns einfach Verheißungen nehmen über Gottes Liebe, über seine Nähe, über seinen Frieden, über seinen Beistand. Das ermutigt uns, das stärkt uns. Und indem ich darüber nachsinne, indem ich es bewege, indem ich Gott dafür danke. Jesaja 43, Vers 4, wo es heißt, dass wir in Gottes Augen wertvoll und teuer und kostbar sind. Indem ich in diesen Situationen mir sowas vor Augen führe, darüber nachsinne, den Heiligen Geist einlade, mir das real zu nehmen, zu machen. Und gleichzeitig auch für das Aushandeln, indem ich mir Verheißungen nehme über Gebetserhörung und diese konkreten Zusagen für meine Situation. Und für den Fall, dass du es noch nicht weißt, es gibt von Jesus selbst mehrere Aussagen darüber, wie sehr Gott unsere Gebete erhören will, die uns wirklich ermutigen können, wenn alles nach dem Gegenteil ausschaut. Lass mich mal nur eine vorlesen. Johannes 16, Vers 23, das sagt Jesus: Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Wir dürfen unseren Vater im Himmel in Jesu Namen bitten, und hier steht, was immer ihr ihn bittet, in Jesu Namen wird er euch geben. Und Gott gibt uns, warum? Damit unsere Freude völlig wird. Also Gott möchte uns auch das geben, was wir brauchen, damit wir auch voller Freude sind. Und wenn wir das machen, erleben wir dieses Ausharren und diese Ermutigung, die Schrift uns gibt, die uns das Wort Gottes gibt. Und dadurch können wir wieder Hoffnung fassen. Ja, wir werden ermutigt vom Heiligen Geist. Wir bekommen übernatürlich Standfestigkeit, Ruhe und dadurch Hoffnung für die nächste Herausforderung. Und in Vers 13 wird es dann ganz konkret: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist jetzt schön griechisch übersetzt, aber was heißt es? Ich lese euch mal vor nach der Janssen-Übersetzung. Da steht: Aber der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Glauben hin mit aller Freude und allem Frieden, dahin, dass ihr überreich seid an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Glauben hin mit aller Freude und allem Frieden, dahin, dass ihr überreich seid an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und da siehst du einfach drei Abfolgen, und das kannst du ganz praktisch für dich nehmen. Erste ist der Gott der Hoffnung. Ja. Das heißt, der Gott, der unsere Hoffnung ist. Also sich bewusst zu machen, meine Hoffnung ruht allein auf Gott, nirgends sonst. Aber da ruht sie sicher. Und dann soll ich mich im Glauben erstmal nach Gottes Frieden und nach seiner Freude ausstrecken. Ja. Mitten in der Not, mitten in der Bedrängnis kannst du dich im Glauben erstmal einfach nach Gottes Freude, nach seinem Frieden ausstrecken. Dass du sagst, okay, ich habe ihn jetzt gebeten um diese Not, dass er mir das gibt, was ich brauche, wie damals meine Arbeitsstelle, aber jetzt nutze ich das, jetzt strecke ich mich aus im Glauben und richte mich erstmal nur aus auf Gottes Frieden und auf seine Freude. Und in Nehemia 8, Vers 10 heißt es so schön: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir bekommen dadurch Stärke, dass wir uns danach ausstrecken. Wir bekommen dadurch Festigkeit, wir bekommen dadurch Kraft, um in der Herausforderung nicht unterzugehen. Und das darfst du machen. Nachdem du Gott um die Lösung deines Problems gebeten hast, brauchst du nicht weiter, um diese Lösung zu beten, weil Gott hat dein Gebet gehört und er hat dich erhört, aber du darfst dich beständig im Glauben immer wieder ausstrecken und sagen: Gott, mehr Friede, mehr Freude, mehr Ermutigung, mehr von deiner Liebe, weil das möchte er dir geben für die Zeit, bis die Verheißung erfüllt wird. Und noch einmal, ich meine nicht, dass es immer lange dauert. Ich denke normalerweise, es dauert nicht lange. Gott möchte uns schnell das geben, was wir brauchen. Weil er möchte nicht, dass wir erst lange leiden. Aber es gibt so eine Wartezeit, wo wir feststehen und ausharren sollen. Der Glaube soll sich mit Geduld paaren und dadurch wird er stark und kommt das zur Erfüllung. Und das Dritte ist: Dadurch, dass wir diese Freude und diesen Frieden im Glauben erfahren, fließt sozusagen die Hoffnung über durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir erleben den Heiligen Geist und seine Kraft, die uns durchströmt mit Frieden, mit Freude, mit seiner Gegenwart. Und dadurch bekommen wir eine übernatürliche Hoffnung. Ja, nicht nur diese natürliche Hoffnung, die man haben könnte, sondern eine übernatürliche Hoffnung. Und wir wissen ja aus Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist die Verwirklichung der Hoffnung. Also der Heilige Geist schenkt uns Hoffnung und wandelt sie dann in Glauben um. Okay, dasselbe sehen wir auch nochmal in Römer 5, aber das lassen wir jetzt, weil es schon spät ist, aus. Aber wer es noch lesen will zu Hause, Römer 5, Vers 1 bis 5, sagt nochmal genau dasselbe. Also, wenn wir Bedrängnissen begegnen, wenn wir Problemen begegnen, sollen wir nicht verzweifeln, sondern dürfen uns ausstrecken nach Gottes Ermutigung, nach seiner Liebe. Und wir dürfen es als Freude wissen. Ja? Wir wissen, Probleme werfen uns nicht um, sondern sie bewirken letzten Endes Standhaftigkeit in uns. Wir erleben, dass der Glaube sich bewährt, ja? Wenn wir Gott im Glauben um etwas bitten, dass er es uns gibt. Und dadurch wird unsere Hoffnung, ja, wächst, wird stärker für die Zukunft, für die nächste Bedrängnis. Ja, haben wir Hoffnung, weil wir erleben das beständig. Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in uns. Wir haben das erlebt, dass Gott uns hilft und sind voller Zuversicht oder mit mehr Zuversicht in der nächsten Herausforderung. Also wenn du in einer Bedrängnis bist, um das nochmal zusammenzufassen, streck dich erstmal aus nach Gottes Ermutigung. Ja, mach dir das klar, er ist voller Erbarmen, er verurteilt dich nicht, weil du erstmal niedergeschlagen bist, sondern er ist da und sagt, ich möchte dich ermutigen. Und nimm zum Beispiel, ja, nimm seine Zusprüche aus dem Wort über seine Liebe, seine Treue, seinen Beistand, seine Stärke, seine Verheißungen für das Gebet und bitte den Heiligen Geist, dich mit Gottes Freude und Frieden zu füllen. Du kannst es auch dadurch erleben, dass du Gott lobst und ihn anbetest, dass du in Sprachen betest, all das stärkt dich und dadurch will auch der Heilige Geist dich neu mit Freude und Frieden erfüllen. Also habe Lust am Herrn, auch wenn um dich herum der Sturm tobt, sodass du ruhen kannst in Gottes Gegenwart. So übrigens wie Jesus, als der Sturm war, die Jünger sind verzweifelt, was hat Jesus gemacht? Er schlief im Boot. Also das nenne ich Frieden im Sturm. Ja. Und das zweite ist dann, halte fest in Geduld, in Ausdauer, wie es im Hebräerbrief heißt. Ja. Werf die Zuversicht nicht fest, weil ihr Ausdauer nötig habt. Ja. Du hast im Glauben gebetet und du wirst die Verheißung davon tragen. Steh fest, lass dich nicht umbringen. Und das dritte ist, erinnere dich immer wieder neu daran, das Erleben von Gottes Frieden, Freude und Ermutigung ist wichtig. Und nimm dir Zeit dafür. Weil das ist das, was mir damals den Durchbruch gebracht hat, ja, also wirklich in diese Ruhe hineinzukommen, sonst wäre ich gar nicht fähig gewesen, auf Gott zu hören, was er mir gezeigt hat, wie er mich herausführt. Aber wir brauchen es auch, weil es uns stärkt, weil es uns standfester macht und weil es uns hilft. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns ermutigt, mit Herausforderungen umzugehen. Er möchte nicht, dass die Herausforderung uns umwirft und er möchte nicht, dass wir während der Herausforderung, während des Sturmes verzweifeln, weil wir nicht sofort die Lösung sehen, sondern er möchte uns die Lösung geben, aber gleichzeitig mitten im Sturm, dass wir seinen Frieden, dass wir seine Liebe, dass wir seine Gegenwart erleben und es dadurch für uns leichter wird, festzustehen. Okay. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns hilfst in jeder Bedrängnis, in jeder Not, in jeder Situation, wo es gerade nicht so gut um uns herum ausschaut. Da willst du uns berühren mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deinem Frieden, mit deiner Freude, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns diese Zusagen gegeben hast, dass du uns aus allem heraus errettest. Ich danke dir, Jesus, dass du jedes Leid und jede Not, der wir begegnen, dass du schon eine Lösung für sie vorbereitet hast, dass du am Kreuz die Voraussetzung geschaffen hast, dass du uns, ja, jedes Not wendest, Herr. Und ich danke dir, dass du uns in der Not nicht nur den Glauben schenkst, sondern dass du uns auch deine Liebe, deine Gegenwart, deine Frieden geben willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst, da wo Leute jetzt wirklich das brauchen und dass du sie erfüllst mit dieser Liebe, mit dem Frieden, mit der Freude, Herr. So eine übernatürliche Erfrischung ihnen gibst, Herr, dass du diese Ermutigung real machst, überall dort, wo wir es brauchen, Herr. Und da, wo wir gerade, wo es uns gerade gut geht, Herr, da wollen wir jetzt auch nicht versäumen, auch wenn es uns gut geht, deine Gegenwart zu suchen, diese Lust am Herrn, die Freude am Herrn zu suchen, zu pflegen, die Gemeinschaft mit dir zu pflegen, uns immer wieder erfrischen zu lassen von dir. So, Herr, mach uns ganz neu und richte uns aus, mach uns zu Leuten, die beständig diese Lust am Herrn, die Freude am Herrn, diese wundervolle Gemeinschaft mit dir suchen. Egal, ob es draußen stürmt oder die Sonne scheint, wir wollen diese Gemeinschaft mit dir nicht mehr missen, sondern sie beständig suchen, Herr. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du wirklich das uns real machst und dass du uns das zugesagt hast, Vater, dass du uns das geben willst, jederzeit. Amen. Okay. Also, bevor ich noch den Segen spreche, lasst euch daran erinnern, ihr seid herzlich zum Essen eingeladen. Lasst mich auch nochmal das sagen, wenn jemand Gebet braucht, darf er gerne noch auf mich zukommen.